Zum Beispiel gibt es Bilder von einem Freund von mir in einem Fotoalbum, wo er so 10, 11 ist und er spielt so Fußball auf so einem riesigen Bolzplatz im Sommer neben so einem Freibad und er trägt nur so eine kurze Badeshort und rennt so über den Platz und ist so völlig gelenkig und frei und sprintet und sieht auch gar nicht, dass er fotografiert wird. Bei dem Bild ist mir so klar geworden, dass ich das nie hatte. Niemals. Es gibt kein Bild von mir, wo ich sprinte, oberkörperfrei, nackt praktisch, über eine Wiese mit 9 oder 10. Das wäre mir nicht passiert. Ich hätte mich schon in dem Alter vor den Blicken der anderen geschämt, vor den Blicken von Männern oder vor irgendeiner Form von Beschämung, die passiert wäre aus irgendeiner Ecke. Und es gibt eher Bilder von mir, wo ich in so einem alten Bikini von meiner Cousine, der mir irgendwie auch zu klein war, so peinlich berührt neben meiner Freundin stehe und schon in dem Moment, und auf dem Bild bin ich vielleicht 9 oder 10, denke, eigentlich bin ich zu dick. Und das war damals schon drin. Und das kommt ja nicht aus einem 9- oder 10-jährigen Kind, sondern von der Gesellschaft, die das irgendwie so mitprägt.
Sophia Fritz fallen unzählige solcher Momente ein, in denen sie zu klein, zu dick, zu doof, zu wenig war. Zumindest hat es sich immer wieder so angefühlt. Schuld daran, sagt sie, ist toxische Weiblichkeit.
Zwischen Stärke und Manipulation. Eine Analyse toxischer Weiblichkeit. Von Carina Schröder.
Toxische Weiblichkeit.
SFB.
Toxic Femininity.
Geschlechterrollen.
What is toxic?
Oder eben Ideen von Weiblichkeit.
You know. Like
toxische Beziehung.
Being toxic yourself.
Eine neue mediale Erfindung.
I don't know the answer.
Völlig überflüssig.
Das hat mir Angst gemacht, als ich das gelesen habe in der Kommentarspalte als Schlagwort, toxische Weiblichkeit. Und was mir auch so ein Unbehagen gemacht hat, war diese Unsicherheit, dass ich von mir nicht sicher sagen konnte, ob ich toxisch weiblich bin oder nicht und welche Eigenschaften das genau sein sollen.
Eigentlich ist Sophia Fritz Drehbuchautorin und schreibt Romane. Über Feminismus weiß sie damals nicht viel. Also liest sie stapelweise feministische Literatur, recherchiert, befragt ihr Umfeld und vor allem sich selbst.
Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die Frauen in patriarchalen Systemen übernommen haben, um darin klarzukommen und um darin auch die bestmöglichste Position oder ja, Stellung für sich herauszuhandeln.
Wie diese Verhaltensweisen aussehen, das skizziert sie in ihrem ersten Sachbuch mit dem Titel »Toxische Weiblichkeit«, in dem sie auch immer wieder auf feministische Theorien von anderen Forscherinnen verweist.
Also als erstes Kapitel habe ich das gute Mädchen genommen. Das kommt aus einer jahrhundertealten Kultur und Tradition von Frauen werden verheiratet, Frauen besitzen kein Land, Frauen besitzen kein Geld, kein Erbe, keine Macht. Das heißt, die Frau wird daraufhin erzogen, möglichst verheiratbar zu sein, möglichst kompatibel, möglichst systemerhalten, damit sie in diesem System geschützt bleibt.
Das Perfide daran, die daraus resultierende Sanftmütigkeit, Höflichkeit, Bescheidenheit, all diese scheinbar erstrebenswerten Attribute hätten Frauen verinnerlicht und erlernt, um möglichst unbeschadet durch die Welt zu kommen und andere zufriedenzustellen. Das verhindere auch, dass sie authentisch miteinander und mit sich selbst umgehen.
Ein Beispiel, wo mir das aufgefallen ist beim Schreiben, da saß ich gerade mit zwei männlichen Freunden zusammen. Wir haben Kaffee getrunken und der eine hatte neue Schuhe und hat uns einfach gefragt, wie wir die finden, so im Spaß. Und der Freund von ihm meinte, er findet die super hässlich. Und ich musste wirklich meine Tasse abstellen, weil ich für einen Moment so schockiert war und dachte, oh Gott, muss ich jetzt irgendwie intervenieren, muss ich ihm sagen, dass seine Schuhe doch schön sind. Und der Freund hat aber gar nichts gebraucht von mir. Das ist einfach so weitergegangen. Und da habe ich gemerkt, das wäre ein Gespräch oder eine Dialogszene, die so niemals zwischen mir und einer weiblichen Freundin stattgefunden hätte. Niemals.
Für Sophia Fritz basieren am Ende alle anderen Facetten der toxischen Weiblichkeit, die sie definiert, auf dieser Grundeinstellung. Frauen erfüllen nur allzu oft zuerst eine gesellschaftliche Rolle, dürfen nicht sie selbst sein und haben genau das auch verlernt. Toxische Weiblichkeit. Was verstehen Sie denn jetzt darunter, nachdem Sie sich damit beschäftigt haben?
nichts. Also, diesen Begriff halte ich für mehr oder weniger blödsinnig, weil er nicht trifft. Ja, weil eben das kein in der Natur von Frauen oder Männern liegendes, unveränderliches Giftstäffchen da ist, was die Frauen oder Männer ausspucken, wenn sie wütend sind, sondern es ist eine neue mediale Erfindung, die ich für völlig überflüssig halte.
Cornelia Klinger ist außerplanmäßige Professorin für Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen mit dem Schwerpunkt feministische Philosophie.
Menschheit oder Weiblichkeit oder Männlichkeit sind theoretische Konstrukte. Und das wird dann immer verwechselt mit den real existierenden Frauen und Männern.
Sie sieht in jenen Attributen, die Sophia Fritz dem guten Mädchen zuweist, vor allem erst einmal Zuschreibungen von Männern für Frauen.
Die Zuschreibung von Zartheit und Sensibilität und auch Empathie und Altruismus, das ist ein sehr modernes westliches Phänomen. Das beginnt mit der Ausdifferenzierung der geschlechtsspezifischen Arbeit in Häuslichkeit, Privatheit und Öffentlichkeit. Wobei die Männer sozusagen die Sphären des Öffentlichen zu besetzen haben. Das geht einher mit dem Industrialisierungsprozess seit dem frühen 19. Jahrhundert. Und da findet eine Bereichsteilung statt, die übrigens auch die Räume betrifft. Also daheim ist nicht in der Fabrik und auch nicht im Parlament. Und diese Ortetrennung und Funktionsteilung ist auf die Geschlechterpolarisierung, die es erst seitdem in dieser Form gibt, aufgedrängt oder aufgesetzt worden.
Draußen herrscht Krieg. Drinnen, wo die Frau wartet, ist Frieden. Diese Vorstellung hat sich im Laufe der Zeit in den Köpfen festgesetzt.
Die Frauen waren umgekehrt von allen anderen Rollen, Funktionen und Stellungen in der Gesellschaft mehr oder weniger ausgeschlossen. Und sie hatten eigentlich keine andere Wahl im Leben, als Hausfrau und Mutter zu werden.
Das Mutti-Kapitel habe ich im Buch angefangen mit Merkel als Mutti und warum wir sie Mutti genannt haben. Also die einzige Frau, von der auch Julius Caesar oder irgendwelche anderen Götter und Halbgötter und Politiker abhängig waren. Also selbst große Machtpersonen hatten eine Mutti. Und deswegen ist das auch eine Form von Autorität, die Frauen im Patriarchat zugesprochen wird, als fast als einzige autoritäre Stellung, die aber total unsolidarisch mit anderen Frauen ist, weil es eben auch nur eine Frau gibt, die das sein kann, die Mutti.
Sophia Fritz stellt neben das Bild der selbstlosen, aufopferungsvollen Mutter die berechnende Mutti. Diese bemuttert, um jene Liebe und Anerkennung zu bekommen, die sie nicht einfordern darf, um stattdessen ihr Gegenüber an sich zu binden und zu kontrollieren. Ein anderer Typ weiblicher Sozialisierung ist die sogenannte Bitch.
Was wir klassischerweise unter Bitch verstehen, dass nicht wütende, passiv-aggressive, kalte, manipulierende, lästernde, ausschließende, ausgrenzende Verhalten. Das wäre für mich zum Beispiel im Meeting nichts sagen, niemanden unterstützen, nett sein und dann nachher in der Raucherpause drüber lästern oder eigentlich da erst den Mund aufmachen und sagen, was einen eigentlich stört. Dieses Unsolidarische mit anderen Frauen.
Eine andere Frau abzuwerten, verschaffe eine moralische Überlegenheit. Doch Frauen würden nicht nur andere, sondern auch sich selbst zur Bitch machen. Es sei eine Art der Selbstermächtigung, die Frauen wählen, weil sie im patriarchalen System keine echte Macht erlangen könnten. Missgunst nicht verstecken, sich auflehnen, anecken, sich in den Mittelpunkt stellen, auch wenn es auf Kosten anderer Frauen geht.
Das ist also, wie gesagt, so alt wie die Frau des Sokrates, die berühmte Dame Xantippe, die angeblich so ein böses Weib war und irgendwie den Nachttopf über den Kopf ihres armen Mannes ausgeleert hatte, was weiß ich. Das sind dann auch alles Erfindungen, die weit über die antike Tradition oder das, was Platon da aufgeschrieben hat, hinausgehen und die sozusagen sprichwörtlich geworden sind. Und in dieser Zuschreibung von Männern, die die Herrschaft ausüben und die hauptsächlich die Macht haben, und dann der Ängstlichkeit, dass es dagegen Gegenkräfte, Gegenmächte, Gegengewalten geben könnte, die erzeugt dann dieses Bild, dass Frauen eben nicht die besseren, sondern die fieseren Menschen sind und die Hinterhältigen und die Schrecklichen.
Für die Philosophin Cornelia Klinger ist die Bitch wieder nur eine Zuschreibung, kein Verhalten. Und spätestens hier wird klar, wie schwer es ist, solche Konstrukte zu entlarven. Zumal Sophia Fritz an jedem Sozialisationstypen, den sie beschreibt, auch Eigenschaften sieht, die von Stärke zeugen.
Bei dem guten Mädchen die Kompetenz zur Einstimmung, wie gut ich darin bin, wie gut wir darin sind, aus dieser Prägung heraus Räume einzuschätzen, Räume zu lesen, dass ich sofort merke, wie geht's der anderen Person? Ist sie gerade traurig? Ist sie gerade abgewandt? Also das gut zu lesen.
Dennoch, das gute Mädchen ist ein vermeintlich positives Bild von Frauen, das vor allem eher schadet. Medial deutlich präsenter ist aber ein anderes.
Das nächste Kapitel ist die Powerfrau, das gute Mädchen 2.0. Weil sie das gute Mädchen nie wirklich abgelegt hat. Und zeitgleich steht die Powerfrau jetzt als Klischee und auch als Stereotyp für eine Frau, die alles schafft und auch alles alleine schafft. Das heißt, es geht immer noch darum, mir keine Hilfe zu holen. Ich traue anderen Menschen nicht zu, dass sie mich unterstützen wollen, dass sie mich lieben, dass sie mich nähren, dass ich überhaupt dem wert bin, gepflegt zu werden, umsorgt zu werden. Das alles bin ich nicht wert, sondern wenn ich irgendwie zu Macht und Anerkennung und Geld kommen möchte, dann muss ich mir das eben selbst hart erarbeiten und darf mich auf andere nicht verlassen.
Dabei wäre ein ehrlicher Umgang mit vermeintlichen Schwächen oder Sorgen eine Antwort auf die kritische Dauerbeobachtung von Frauen durch die Gesellschaft. Doch der Blick der anderen wurde längst internalisiert.
Wenn ich Mutter werde, dann muss ich das perfekt machen. Und wenn ich Chefin werde, wenn ich mir das anmaße, Chefin zu sein, dann muss ich die Rolle perfekt machen, damit niemand was sagen kann und unangreifbar bleiben.
Alles müsse kontrolliert werden. Das Gewicht, das Aussehen, die Beziehungen, das Leben. Trotzdem scheint der Begriff Powerfrau einer der wenigen zu sein, der Frauen wirklich positiv beschreibt. Sie sind die Superheldinnen aus den Marvel-Comics, die Mütter und gleichzeitig Unternehmerinnen in der realen Welt. Doch bleibt die Powerfrau eine Abweichung von der Norm, wird als positive Ausnahme herausgestellt. Für Männer brauchen wir das nicht. Oder hat schon mal jemand den Begriff Powermann gehört? Kein Wunder also, dass uns andere Bilder, traditionellere Vorstellungen von Frauen viel vertrauter vorkommen. Ganz deutlich wird das, wenn Frauen in Beziehungen zu Männern gezeigt werden.
And so, when I was watching Love Island, it really struck me how.
Als ich Love Island gesehen habe, fiel mir auf, wie Geschlechter dargestellt werden. Natürlich ist Love Island ein sehr heteronormativer Raum. Es ist quasi der perfekte Ort, um solche Dynamiken zu beobachten.
Als Alicia Denby anfing, die Dating-Show Love Island zu sehen, hat sie es vor allem als Reality-TV-Fan getan. Doch für sie als Soziologin war es schnell mehr als nur Entertainment.
That whole game there for me, yeah, I'm throwing the towel in, mate.
I'll give you some backstory. Mimi is in a couple with Ayo.
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Mimi ist mit Ayo zusammen und Ayo wollte ein Mädchen namens Uma kennenlernen. Mimi war darüber wirklich verärgert, ließ es sich aber nicht anmerken. Sie war also ruhig, cool, gefasst und alle Mädchen sagten ihr, wie gut sie damit klargekommen sei und dass ich deswegen Respekt vor ihr haben würde. Und als ich mir das ansah, dachte ich irgendwie, dass die Frauen sie im Grunde dazu ermutigten, unterwürfig und passiv zu sein.
Ein Begriff, der in solchen Kontexten oft auftaucht, ist der des Hyperfeminismus. Eine nur auf das Aussehen bezogene Überbetonung des Weiblichen, zum Beispiel in Form von auffälligen Schönheits-OPs, Make-up oder Mode, der hier auch auf andere Bereiche übertragen wird.
It reminds me of when men say about wifey material, which is mentioned a lot on Love Island.
Es erinnert mich daran, wenn Männer über Ehefrauenmaterial sprechen, das auf Love Island häufig erwähnt wird. Und Ehefrauenmaterial? Das ist das Mädchen, das nicht viele Sexualpartner gehabt hat, brav auf den Mann wartet, während er sich austobt. Sie schweigt darüber, neigt dazu, eine natürliche Schönheit zu sein und sich nicht aufreizend zu kleiden.
Ihre Studie mit dem Titel Toxicity and Femininity in Love Island: How Reality Dating Shows Perpetuate Sexist Attitudes Towards Women ist 2021 erschienen. Am Format hat sich trotz zahlreicher öffentlicher Kritik und Debatten nichts geändert.
Love Island can teach us to be better.
Love Island könnte uns lehren, es besser zu machen. Aber das ist nicht der Fall, weil Love Island dieses Verhalten nicht kritisiert.
Natürlich werden die Teilnehmenden in solchen Dating-Shows von den Produzenten immer wieder in Extremsituationen gebracht. Denn Drama bringt Einschaltquoten. Dennoch ist Alicia Denby von der Manchester Metropolitan University überzeugt, dass solche Shows auch reale gesellschaftliche Rollenbilder reflektieren.
The people that are entering that environment.
Die Menschen, die diese Umgebung betreten, sind echte Menschen. Sie bringen ihre Erfahrungen aus der realen Welt in diese Welt. Und so ist es ein Spiegel der Gesellschaft, in dem Sinne, dass ihre Einstellungen, ihr Verhalten und die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, genau die gleichen sind, wie sie es draußen tun würden. Sobald sie die Tore der Villa betreten, heißt das nicht, dass sie dort zu Schauspielern werden.
Actors, they're still them.
Dieses Festhalten an traditionellen Rollen lässt sich auch im Netz beobachten.
Wieso ich eine Abhängigkeit in einer Ehe nicht immer schlecht finde. In einer Ehe, wie sie uns von traditionellen christlichen Werten gelehrt wird, kann eine gewisse Abhängigkeit zwischen dem Partner nicht nur positiv, sondern auch erstrebenswert sein. Diese Art der Abhängigkeit spiegelt die tiefe gegenseitige Verbundenheit und die Verpflichtung wider, die eine christliche Ehe am Ende definieren soll.
Das Instagram-Video zeigt eine Frau, die eine Einkaufsliste schreibt. Zwar versteckt @TradWifeFactory ihr Gesicht in ihren Videos, mit ihren Überzeugungen hält sie sich aber nicht zurück. Es ist das größte Ziel, Hausfrau und Mutter zu sein und den Mann zu unterstützen. Auf ihrem Kanal zeigt sie, was es für sie bedeutet, eine perfekte, traditionelle Frau zu sein.
Also ich finde es wirklich ein total interessantes Phänomen, aber für mich völlig absurd, weil es ein Widerspruch in sich ist. Ich möchte die perfekte Hausfrau sein, aber gleichzeitig bin ich Content Creatorin. Und das, also jeder, der sich das bewusst macht, was es heißt, erfolgreich Content zu kreieren und auf Plattformen zu agieren, weiß, dass es nichts damit zu tun hat, eine 50s Housewife zu sein.
Diese sogenannten Tradwives bewerben auf Social Media ein traditionelles Leben, in dem sich Frauen um den Haushalt und die Kinder kümmern. Außerdem geben sie in den Videos Tipps, was Frauen zu tun haben, um ihre Männer glücklich zu machen. Worin liegt der Anreiz, völlig veraltete Geschlechterbilder zu verbreiten? Antworten darauf finden sich in der Forschung von Christine Linke. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaften an der Hochschule Wismar und analysiert Medien auf die Geschlechterrollen, die sie vermitteln.
Und da konnten wir in der Studie 2018 zeigen, dass eben die Bilder auf YouTube bei den meistgesehensten Kanälen sehr traditionell sind und dass Frauen eigentlich nur mit eher traditionellen Themen sichtbar werden. Und wenn sie diese nicht sozusagen, also nicht die traditionellen Ideen, sondern sich zu Politik äußern, mit Humor oder mit Comedy arbeiten oder eben ja auch Meinungen vertreten, dass sie dann eher Hate Speech ausgesetzt sind.
In der 2019 veröffentlichten Untersuchung haben Christine Linke und ihre Kollegin die 1000 erfolgreichsten YouTube-Kanäle analysiert.
Mode, Beauty, DIY, also do it yourself, selber machen, Tipps für Haushalt, für Heim und Garten, Kochen, Backen und so weiter. Das waren die Themen, in denen Frauen erfolgreich sind.
Die Tradwives auf Social Media verkaufen vor allem ein Bild von Weiblichkeit, das in seiner Eindeutigkeit und Abgeschlossenheit so gar nicht existiert. Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur bei medialen Inszenierungen, sondern auch in Bezug auf biologische und soziale Zuschreibungen von Weiblichkeit.
So, I've proposed this concept of like rigid femininities, which is.
Deshalb schlage ich dieses Konzept einer starren Weiblichkeit vor, das nicht besagt, dass Weiblichkeit oder Frauen im Allgemeinen eine Art toxisches Merkmal haben, sondern dass man stattdessen starr an strengen Vorstellungen davon festhält, wie man auf bestimmte Weise weiblich ist. Das ist das Giftige.
Sagt Hannah McCann, Kulturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin von der University of Melbourne. In ihrem Aufsatz »Is there anything toxic about femininity? The rigid femininities that keep us locked in« aus dem Jahr 2020 stellt sie ihr Gegenkonzept zu toxischer Weiblichkeit vor. Denn toxische Weiblichkeit sei in den letzten Jahren vor allem von Männerrechtsaktivisten und Antifeministen benutzt worden. Sie würden den Begriff instrumentalisieren, um öffentlich doch auch mal wieder Frauen kritisieren zu dürfen.
Actually, the issue isn't that.
Eigentlich geht es nicht darum, dass Frauen auch schlecht sind und schlechte Mütter sein können. Das Problem sind die Regeln, die wir auferlegen, wie sich Menschen verhalten müssen und wie strikt wir diese Regeln durchsetzen. Man könnte das also giftige Weiblichkeit nennen, starre Weiblichkeit. Man könnte es Frauenfeindlichkeit oder Sexismus nennen. Es geht also wirklich auch darum, vorsichtig zu sein, welche Schlussfolgerungen wir ziehen und was wir sagen wollen.
Na gut, der Titel kommt sowieso. Entweder ich präge den oder der wird tendenziell eher so unreflektiert frauenfeindlich geprägt.
Für Hannah McCann funktioniert das so allerdings nicht. Denn schon in den Schlagworten toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit liegt ein Problem verborgen. Es suggeriert, dass es einen gesunden und einen ungesunden Weg gibt.
Perversely, that kind of framing.
Perverserweise kann diese Art des Framing eine geschlechtsspezifische Binarität verstärken, die nicht wirklich den Kern des Problems trifft, nämlich dass wir Geschlecht als so streng binär betrachten, zwischen Männern und Frauen, sowie Männlichkeit und Weiblichkeit.
Für Sophia Fritz stellt das keinen Widerspruch dar. Sie betont, alle Geschlechter können sich toxisch weiblich verhalten.
Und es ist nun mal so, ich würde mir das auch anders wünschen, aber dass wir immer noch in einer Gesellschaft sind, die total binär erzieht und auch mit binären Erwartungshaltungen an die Menschen rantritt. Also entweder mit Erwartungen an Männer und an Jungs oder an Mädchen und Frauen. Und je nachdem, wie ich geprägt bin und sozialisiert auch, nutze ich vermutlich tendenziell die einen Strategien oder die anderen mehr. Die von toxischer Männlichkeit oder die von toxischer Weiblichkeit.
Ein Weg aus der toxischen Weiblichkeit sei darüber zu sprechen, was wir alle überhaupt unter Weiblichkeit verstehen, sagt Rhea Ashley Hoskin.
I'm often asked to define femininity.
Ich werde oft gebeten, Weiblichkeit zu definieren. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die mir gestellt wird. Es existiert sicherlich als Konzept, aber es ist ein sehr komplexes Konzept und es wird selten die Komplexität erreicht, die es erfordert.
Dass wir uns damit so schwer tun, erklärt die Soziologin, liege daran, dass Weiblichkeit vernachlässigt wird und noch unerforscht ist. Und der Grund dafür ist ihr schon sehr früh im Leben klar geworden, dass alles, was mit Weiblichkeit assoziiert wird, von bestimmten Menschen, gerade auch in Machtpositionen, systematisch abgewertet oder unterdrückt wird.
For example, femininity tends to be seen as anti-intellectual.
Beispielsweise wird Weiblichkeit tendenziell als anti-intellektuell, unpolitisch, nicht klug, irrational, emotional, infantil und so weiter angesehen. Natürlich sind diese Eigenschaften oder Eigenschaften, die mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden, nicht wahr. Und sie sind sehr frauenphobisch. Aber diese Eigenschaften sind auch das Gegenteil davon, wie wir Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung sehen.
Noch ein Beispiel. Mehr als 10 akademische Journals beschäftigen sich mit Themen rund um Männlichkeit. Seit diesem Jahr gibt es genau eines, das Weiblichkeit ins Zentrum nimmt. Die Arbeit von Frauen zum Thema Weiblichkeit wird entweder nicht finanziert oder klein gehalten. Wieso forschen Frauen wie Rhea Ashley Hoskin dennoch weiter?
Yeah, it's such a good question.
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe diese Ungerechtigkeit mein ganzes Leben lang erlebt und hatte nie ein Wort dafür. Und wenn man für etwas kein Wort hat, kann man nicht mit anderen darüber reden. Man kann sich nicht mit diesen Erlebnissen verbinden. Man kann nicht anfangen, sie zu benennen.
Femphobia, Frauenfeindlichkeit, ist das Wort, das sie für sich gefunden hat. Für Autorin Sophia Fritz ist es die toxische Weiblichkeit. Für Kulturwissenschaftlerin Hannah McCann die rigide Weiblichkeit. Für Philosophin Cornelia Klinger die Konstruktion von Frauenbildern. Das macht umso deutlicher, dass es hier eben noch keine Einigkeit gibt. Wie auch, ist die Debatte ja noch so jung. Doch noch müssen die Worte und Beschreibungen nicht perfekt passen, sondern sie müssen Menschen dazu bringen, überhaupt miteinander zu reden. Das ist auch Rhea Ashley Hoskin von der University of Waterloo in Kanada besonders wichtig. Mit über 500 Frauen hat sie über ihre Erfahrungen zum Thema Femphobia gesprochen und ein interaktives Modell erstellt, das zeigen soll, wie eine Welt ohne Frauenfeindlichkeit aussehen könnte.
Changes generally to gender-based violence, changes to
Veränderungen im Bereich geschlechtsspezifischer Gewalt, Veränderungen im Bereich Macht. Das Militär und die Polizei würden sich verändern. Fraglich ist, ob diese Dinge überhaupt existieren würden oder wie sie funktionieren würden. Es würde die Gesundheitsversorgung verändern. Es würde sich insbesondere ändern, wer in den Bereichen Wissenschaft und Technik tätig ist, wer nicht nur ins Feld geführt wird, sondern sich auch wohl genug fühlt, um dort zu bleiben. Und welche Ideen in diesen Bereichen angehört, ernst genommen und vorangebracht werden.
Auch Sophia Fritz hat erste Ideen, wie diese neue Welt aussehen könnte.
Also ich glaube, wenn es keine toxische Männlichkeit gäbe, dann gäbe es auch keine toxische Weiblichkeit. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft besser dran wären, wenn wir alle non-binär wären und das biologische Geschlecht auch gar nicht so einen Einfluss auf uns hätte, auf unser ganzes soziokulturelles System. Und zeitgleich glaube ich, dass wir uns auf jeden Fall diesen toxischen Eigenschaften zuwenden müssen, auch als Frauen, weil wir nur dann als Gesellschaft kollektiv heilen können, wenn jeder sich anschaut.
Und auch Philosophin Cornelia Klinger, die der Theorie von toxischer Weiblichkeit nichts abgewinnen kann, wünscht sich noch mehr Debatte.
Ich würde mir manchmal von meinen feministischen Kolleginnen, die auch ein bisschen weniger und immer leiser werden und immer zartere Stimmen haben, nicht weil sie Frauen sind, sondern weil sie immer reflektierter, subtiler, auch wissenschaftlicher, akademischer werden. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie zu solchen albernen Diskussionen wie eben toxische Weiblichkeit oder ähnliches oder Tradwives, dass sie mehr Stellung dazu nehmen würden.
Wir befinden uns in einem komplexen Aushandlungsprozess. Und wie schwer das ist, diese Debatten über Geschlecht und Geschlechterrollen, zeige sich auch noch an etwas anderem.
Die Auflösung von Zuschreibungen, Geschlechtscharakteren, Klassen- oder Rassenstrukturen. Und das macht Menschen ängstlich. Und einige sagen dann, na endlich und jetzt weiter, voran, voran. Und die anderen sagen, oh Gottes Willen, Vorsicht, Vorsicht, zurück, zurück.
Und dann halten sich Menschen an etwas fest, das sie nur allzu gut kennen. Zum Beispiel traditionelle Geschlechterrollen.
Und das ist der allgemeine Rechtsruck und der Retro-Look. Und in diesen Rechtsruck- und Rückwärtstendenzen, da steckt eben auch das Potenzial zur Wiederkehr von, oder war ja nie weg, aber immerhin, Wiederkehr von Rassismus, Sexismus und eben auch solche Bewegungen wie die Frauen zurückzudrängen in ihre traditionellen Rollen.
Für Hannah McCann, die den Begriff rigide Weiblichkeit geprägt hat, gibt es deshalb nur eine Lösung.
Ich denke, der Schlüssel liegt darin, wenn wir sehen, dass das Problem in diesem starren Festhalten an zu strengen Vorstellungen der Geschlechterbinarität besteht, dass wir dieses starre Festhalten überall auflockern können. Das bedeutet nicht, dass Menschen keine Kategorien haben können, mit denen sie sich identifizieren. Wenn Menschen sich mit unterschiedlichen Geschlechterkategorien identifizieren möchten und wirklich eine Bindung zu bestimmten Darstellungsweisen haben, ist das in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Und das sollte angenommen werden. Ich meine, es sollte gefeiert und gefördert werden. Aber das ist keine Regel. Es sollte nicht so sein, dass du das tun musst oder das sein musst.
In jedem Stereotyp und in jedem Archetyp habe ich auch versucht, die Ressourcen mit auszuarbeiten und zu gucken, was sind denn die Kräfte darin, die auch von der Gesellschaft irgendwie oft nicht gesehen werden.
Zwischen Stärke und Manipulation. Eine Analyse toxischer Weiblichkeit von Carina Schröder. Es sprachen Ilka Teichmüller und die Autorin. Ton Ralf Perz. Regie Gerald Michel. Redaktion Jana Wuttke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.